Landestheater Niederbayern. Digital.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker, der Podcast-Interview-Serie des Landestheaters Niederbayern. Heute spreche ich mit dem Violinisten Patrick Cornelius Wieder. Er wurde in Linz geboren und erhielt seinen ersten Musikunterricht im Alter von 5 Jahren bei Magister Gunnar Letzbohr an der Musikschule der Stadt Linz. Patrick Wieder ist mehrfacher Preisträger beim Landes- und Bundeswettbewerb Prima La Musica und Absolvent des Linzer Musikgymnasiums. Von 1999 bis 2011 studierte er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, unter anderem bei Professorin Roswitha Randacher und bei Professor Rainer Küchel, einem langjährigen Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Patrick Wieder selbst war langjähriger Konzertmeister des Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchesters. Von 2006 bis 2011 war er Bühnenmitglied beim Jedermann bei den Salzburger Festspielen und Substitut im Linzer Bruckner Orchester und der Niederbayerischen Philharmonie. 2012 begann er als Musiklehrer in Passau, Wien und Oberösterreich zu unterrichten. Seit 2014 ist er Mitglied der ersten Geigen der Niederbayerischen Philharmonie. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Patrick Cornelius Wieder.
Grüß dich, Thomas. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Patrick, kannst du dich erinnern, wann du als Kind bewusst zum ersten Mal mit Musik in Berührung gekommen bist?
Die erste bewusste Erinnerung, die habe ich tatsächlich an meine allererste Geigenstunde. Weiß noch, als der Herr Letzbohr mir die 4 Saiten der Geige erklärt, mich im Alter von 5 Jahren die G, D, A und E-Saite zupfen, mich dazu gehen und singen lässt. Das ist tatsächlich die erste bewusste Erinnerung, obwohl es sicherlich vom Mutterleib bis zum Alter von 5 Jahren hunderte Erinnerungen geben müsste, wenn meine Mutter Akkordeonistin und mein Großvater Geiger und Klarinettist war. Aber daran kann ich mich eigentlich nie mehr erinnern, sondern es ist tatsächlich die erste Geigenstunde beim Herrn Letzbohr, die hängen geblieben ist.
Natürlich darf auch in deinem Podcast die Frage aller Fragen an einen Musiker nicht fehlen. Warum hast du dich ausgerechnet für die Geige entschieden und nicht für ein anderes Instrument?
Also das ist meiner Mutter zu verdanken. Eines schönen Abends, ich war noch im Kindergarten, kommt sie zur Türe mit einer Geige herein. Und ich weiß noch, ich lag schon im Bett, sie hat mir das Instrument gezeigt. Also meine Mutter hat praktisch beschlossen, der Patrick lernt Geige. Und da gibt's die Anekdote, dass ja meine Mama als professionelle Akkordeonistin immer ein bisschen darunter gelitten hat, dass das Akkordeon bei den sogenannten Klassikern unter den Kollegen eher abschätzig betrachtet wurde. Und auf die Frage einer Kollegin, du, trau dir, warum lernt der Patrick nicht Akkordeon, hat sie gesagt, na, der lernt ein gescheites Instrument. Und es gab natürlich den Opa, der selbst Geiger war und dann mit mir jahrelang jeden Sonntag geübt hat. Die Entscheidung, um es auf den Punkt zu bringen, hat eigentlich meine Mutter für mich getroffen. Im Nachhinein, jetzt bin ich ja doch schon ein paar Jahre länger auf dieser Welt, erlebe ich es als Berufung. Also die Entscheidung war schon stimmig.
Dein Geigenunterricht begann im Alter von 5 Jahren.
Genau.
Ist es nicht ein bisschen früh?
Eigentlich ist es genau das richtige Alter, 4, 5 oder 6 Jahre, wenn einmal etwas daraus werden soll und sei es nur potenziell. Selbst habe ich Schüler, die haben diesen Wunsch auch im Alter von 4 Jahren schon geäußert und die Neurowissenschaft könnte sicher viel dazu sagen, wie wichtig es ist, dass die Entwicklung des Nervensystems und der Feinmotorik im frühesten Kindesalter trainiert werden muss, wenn man einmal ein Instrument im Erwachsenenalter professionell spielen will.
Du hast unter anderem auch beim langjährigen Konzertmeister der Wiener Philharmoniker Rainer Küchel studiert. Was konnte er, ein wirklich großer Name in der Klassikszene, dir für deine eigene Musikkarriere mitgeben?
Also das Wichtigste ist mit Sicherheit eine dicke Haut. Jede Geigenstunde, ich hoffe, er hört's nicht oder nimmt's mir nicht übel. Jede Geigenstunde war gewissermaßen der Gang nach Canossa. Und kein Probespiel war schlimmer als eine Geigenstunde. Und jetzt nicht, weil der Herr Professor Küchel in irgendeiner Art und Weise böse gewesen wäre, sondern weil er einfach alles konnte, über allem, über der Musik erhaben stand und das von seinen Studenten auch verlangt hat. Also es wurden sofort Striche, Fingersätze in jeder Stunde geändert und er hat auch verlangt, dass man das sofort umsetzen kann. Also erstens Nervenstärke und zweitens sofortige Umsetzung neuer Impulse. Das ist das Wichtigste, was er mir mitgegeben hat.
Lass uns bitte auch noch über den Jedermann bei den Salzburger Festspielen sprechen, bei dem du 6 Spielzeiten lang Teil der Inszenierung auf dem Domplatz warst. Wie ist es zu diesem Engagement gekommen und was hast du für Erinnerungen an diese ganzen Festspielsommer?
Also es sind unvergessliche Erinnerungen. Dazu kam es folgendermaßen. Die Inszenierung von Christian Stückel damals im Jahre 2001, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2002, löste ja eine sehr alte, verstaubte Inszenierung ab. Und Christian Stückel wollte ein Barockensemble mit auf der Bühne haben. Dramaturgisch sind das, glaube ich, die Musiker der Bullschaft, die sie zur Tischgesellschaft mitbringt. Und der Ruf ereilte damals Gunnar Letzbauer, meinen ersten Lehrer. Und so hat sein Ensemble, das renommierte Ars Antiqua Austria, schon mehrere Jahre gespielt. Ich glaube 4 oder 5 Jahre. Und einer der Kollegen schied nach 4 oder 5 Jahren aus. Der hatte zufällig auch den Namen Ilja, so wie unser Kollege hier im Orchester. Und es musste ein Ersatz gefunden werden. Ich war damals, ich glaube 22 oder 23 Jahre jung und zum ersten Mal in meinem Leben war meine geringe Körpergröße ein Vorteil. Denn die Maske und die Kostümabteilung wollten einen Musiker am besten, für den sie nicht ein neues Kostüm schneidern mussten. Und ich hatte in dem Sommer damals als Solist des D-Dur Violinkonzert von Mozart gespielt und so hat der Herr Letzbauer tatsächlich mich, seinen ehemaligen Schüler, angerufen, ob ich daran Interesse hätte. Und so kam es dazu. Und ich fand mich 2006 zum ersten Mal auf der Bühne bei den Salzburger Festspielen. Ja, und plötzlich waren eine Sophie van Kessel, eine Marie Bäumer, ein Peter Simonischek, ein Nikolaus Ovčarek, ein Ben Becker, ein Karl Merkatz und so weiter. Kollegen auf Du, mit denen man einen Sommer lang gearbeitet hat. Also es war wirklich unglaublich beeindruckend.
Du bist als Violinist in der Niederbayerischen Philharmonie Teil eines ganz großen Klangkörpers. Wie würdest du den Zustand beschreiben als Einzelperson in einem großen Orchester mit so vielen anderen, unterschiedlichen Menschen gemeinsam Musik zu machen?
Zunächst möchte ich sagen, was ich an unserem Hause und unserem Orchester immer sehr geschätzt habe, das ist die Tatsache, dass wir eben nicht so groß sind, aber trotzdem die gesamte Literatur spielen, von der Barockoper bis Richard Wagner. Ich habe mich nie erlebt als jemand, der in einer großen Gruppe mitschwimmen und es sich bequem machen kann, abgesehen davon, dass man das sowieso nicht tun sollte, sondern dass bei 8 ersten Geigen jeder Einzelne wirklich gefordert ist und man dank dessen auch nicht einschläft und verschlampt als Geiger im Dienst, sondern eigentlich sich permanent steigern kann und immer besser wird. So habe ich das erlebt. Das ist das Musikalische und das Technische. Dann erinnere ich mich an viele Momente, wo mir im Dienst die Tränen kamen, vor Glück und Dankbarkeit, wenn einem bewusst wird, dass man das wirklich geschafft hat. Statistisch gesehen hat ja weniger als 1 von 10, die ein Diplom haben, einen Job in einem Berufsorchester. Und dann ist, vielleicht als dritter Punkt, ein Orchester ein ständiges soziales Übungsfeld. Wenn man mit 40, 45 Kollegen über Jahre auf Gedeih und Verderb beisammen ist, selber seine Fehler macht, daraus lernen darf und mit den Kolleginnen und Kollegen doch immer wieder auf einen grünen Zweig kommt und sich auch die menschlichen Aspekte weiterentwickeln und man auch daran reifen kann.
Wer dich auf Social Media verfolgt, der weiß, dass du dich sehr für das Andenken an die verstorbenen Musiker an Bord der Titanic einsetzt. Mhm. Du bist Bandmaster des White Star Line Quintetts, das genau jene Stücke spielt, die die Musiker der Titanic im Angesicht ihres eigenen Todes gespielt haben. Wie kam es dazu, dass du dieses Ensemble gegründet hast und was hat es für dich ganz persönlich für eine Bedeutung, dieses musikalische Erbe zu pflegen?
Jetzt muss ich aufpassen, dass keine Vorlesung draus wird. Vielleicht zur persönlichen Bedeutung als erstes. Gunnar Letzbauer hat zu mir vor vielen Jahren gesagt, Patrick, du musst bereit sein, für jeden Ton dein Leben zu geben. Das war mal eine starke Aussage, die mich auch viele Jahre überfordert hat. Wie kann man dem gerecht werden? Und irgendwann, eigentlich relativ spät in meiner Biografie, wurde mir bewusst, Moment einmal, es gab 1912 8 Kollegen, und als solche habe ich die Ehre, sie zu bezeichnen, die genau das gemacht haben. Man muss nämlich wissen, und da muss man sich historisch damit beschäftigen, dass die 8 Musiker auf der Titanic nicht Angestellte der Schifffahrtslinie waren. Die wurden von einer Agentur vermittelt. Also der Kapitän konnte ihnen nicht befehlen, für die Passagiere zu spielen, sondern die haben das freiwillig gemacht. Und das wurde auch von Wallace Hartley so überliefert, dass er das tun würde. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, was heute auch niemand weiß, dass das, wie wir in Oberösterreich sagen würden, unglaublich junge Burm waren. Zwischen 22 und 33 in der Regel, die ihr ganzes Leben vor sich hatten, gehen freiwillig, ehrenhaft in den Tod. Also habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, kenne ich wen, der das tun würde? Könnte ich das selbst? Und das musste ich mit Nein beantworten. Also waren diese 8 Musikerkollegen von damals die Personifizierung des Anspruchs, den mir Gunnar Letzbauer gesagt hat. Du musst bereit sein, für jeden Ton dein Leben zu geben. Und das dient in erster Linie als unerschöpfliche Inspirationsquelle im täglichen Dienst, möchte ich ganz ehrlich sagen. Weil man sich nach vielen Jahren im Orchester, wenn man sich auch so manches blaue Auge geholt hat, die Frage stellt, nach welchem Ideal kann ich streben und in welcher Richtung kann ich mich weiterentwickeln? Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Jetzt gehe ich deine Frage eigentlich von hinten nach vorne durch. So kam der Gedanke, dieses Erbe wieder aufleben zu lassen, weil es seit dem Film 1996 eigentlich niemand tut und schon gar nicht mit historischer Expertise. Also ein Ensemble gründen und Titanic-Musik machen kann ja eigentlich jeder, theoretisch. Wessen ich mich aber verschrieben habe, ist, den historischen Originalklang wieder aufleben zu lassen. Und Gelegenheit dazu gibt mir das Klavier aus dem à la carte Restaurant vom Schwesterschiff der Titanic, der Olympic. Was heute viele nicht wissen, ist, dass die Titanic eine quasi identische Zwillingsschwester hatte, die von 1911 bis 1935 im Dienst war. Auf beiden Schiffen waren 6 respektive später 7 Steinway-Klaviere. Ja, 6 sind untergegangen, 6 waren verschollen. Und vor wenigen Jahren, 4 oder 5 Jahren, ist eines davon aufgetaucht, wo der Resonanzboden, die Mechanik und vieles weitere noch original ist. Ich habe einen Facebook-Post gesehen. Übrigens, als wir vor ein paar Jahren La Forza del Destino gespielt haben, die Macht des Schicksals, und ich sehe diesen Facebook-Post, Titanic-Klavier, Olympic-Klavier aufgedacht, ich habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Melde mich bei dem Eigentümer, damals fahr nach Kamen bei Dortmund, lerne dieses Instrument kennen, und die Aura und die Geschichte desselben hat mich einfach umgehauen. Also in meiner Freizeit übe ich so viel Klavier, wie ich kann, weil Geige habe ich 30 Jahre üben müssen, sage ich immer. Aber um nicht zu sehr abzuschweifen, ich fasse kurz zusammen, habe ich einen Verein gegründet vor etwas über 2 Jahren, um dieses historische Instrument zu erhalten für die Öffentlichkeit, weil sich kein großes Museum dafür interessiert hat. Und um diesem Ziel näher zu kommen, habe ich das White Starline Quintett gegründet, weil mir völlig klar war, wir haben hier die Möglichkeit, den originalen Klang dieser Zeit wiederzubeleben. Genau das, was die Passagiere auf der Olympic gehört haben. Nicht nur ein Schwarz-Weiß-Foto. Weil dieses Klavier wurde bei Steinway in Hamburg von denselben Händen, in derselben Werkstätte und wahrscheinlich aus demselben Stapel Holz gebaut, wie sein Zwilling auf der Titanic. Das Zwillingsklavier ging am 14. April 1912 unter. Und das Klavier, von dem ich spreche, wurde im Juni desselben Jahres bestellt und gebaut. Also das Allernächste zu dem, was die Passagiere auch auf der Titanic gehört haben. Und wenn man da einmal anfängt, dann lässt einen das nicht mehr los. Aus der ersten Aufnahme mit dem White Starline Quintett wurde die zweite Aufnahme vor etwa über einem Jahr. Dann kam das Klavier aus England, nachdem wir es angezahlt hatten, nach Rosenheim in die Titanic-Ausstellung. Dort konnten wir es 9 Monate bespielen, haben 50 historisch unschätzbar wertvolle Aufnahmen gemacht. Also originales Repertoire auf dem originalen Instrument in der originalen Besetzung. Die 8 Musiker haben sich in ein Quintett und in ein Trio aufgesplittet im Übrigen. Das heißt, meine Berufung zum Musiker durfte ich kombinieren mit einer Leidenschaft zu einer historischen Epoche und einem Schiff. Und damit komme ich zum Anfang deiner Frage, die bis zu jenem Zeitpunkt schon 30 Jahre in mir geschlummert hat. Also die Titanic war immer präsent in meinem Bewusstsein. Explodiert ist es in den letzten 3 Jahren, aber ich habe schon als 15-Jähriger ein 2-stündiges Referat in der Schule drüber gehalten. Und den ersten Berührungspunkt mit der Titanic hatte ich im Alter von, ich glaube, 9 Jahren, als mir meine Mama den Film SOS Titanic von 79 auf VHS-Kassette aufgenommen hat. Und diesen Kreis habe ich geschlossen, weil in diesem Film kommt ganz viel Ragtime-Musik vor und ganz viel geniale Arrangements von Scott Joplin-Titeln für Quintett, von denen es aber keine Noten gibt. Und wir haben mit dem Quintett einige Stücke von dieser Filmmusik von 79 arrangieren lassen und erstmalig vollständig aufgeführt und aufgenommen. Übrigens auch im Oktober bei unseren Titanic-Konzerten in Passau und Landshut, genauso wie wir es bei Titanic 2 kommenden Herbst wieder tun werden.
Patrick, kommen wir noch zu deiner eigenen Tätigkeit als Musiklehrer. Was ist dein persönlicher Ansatz im Unterricht, um deine Schülerinnen und Schüler zu begeistern, aber auch zu fördern und zu fordern? Vielleicht sogar so wie Rainer Kügel.
Man muss das nicht machen, Rainer Kügel. Wenn ich das so mache, habe ich morgen keine Schüler mehr. Also von vorn. Das Lustige an dieser Frage ist, aus meiner Sicht, dass ich im Studium immer gesagt habe, ich will eigentlich nie unterrichten, sondern ich will in ein Berufsorchester. Und so wie das eine erreicht war, ereilte mich der Ruf des anderen. Ich habe an einer privaten Musikschule begonnen, mit 3 Schülern im Jahr 2015. Am Ende des Jahres waren es 18 Schüler. 3 Jahre später habe ich das Ganze privatisiert und aktuell sind es zwischen 25 und 28 Schülern. Also über die Intuition dürfte es das Schicksal gut mit mir meinen und dürfte ich anscheinend irgendwas richtig machen. Was ist der Ansatz, den ich dabei verfolge? Ich habe über 10 Jahre anthroposophische Pädagogik und Rudolf Steiner inhaliert, sozusagen, oder studiert, um genau zu sein, wobei ich mich da keinesfalls als Hardliner bezeichnen möchte. Aber dieses Prinzip, sich den Menschen anzusehen, versuchen die Individualität zu erkennen, wer dieser Mensch im Innersten ist und was er genau möchte und braucht, das ist der Ansatz. Und wahrscheinlich funktioniert es deswegen, dass ich 4-Jährige, mittlerweile 3,5-Jährige, genauso zu meinen Schülern zählen darf wie 82-Jährige, dass gute Amateure oder Anfänger genauso dazu gehören wie 3 ehemalige Schüler von mir, die ich auf eine Aufnahmeprüfung an der Universität vorbereitet habe und von denen zwei mittlerweile auch einen Masterabschluss in der Tasche haben. Also all das habe ich mit meinen Geigenschülern durch und durfte ich begleiten. Und ich glaube, das geht nur, wenn man sich jeden Menschen individuell genauer ansieht und, ich sage mal, keine sture Struktur aus einem Lehrbuch abhandelt, wenngleich Inhalte aus so manchen Lehrbüchern natürlich sein müssen.
Abschlussfrage: Wie lange übst du am Tag?
Wenn ich kann, 2 Stunden pro Tag, allerdings Klavier.
Weil du Geige schon so viel gespielt oder geübt hast.
Also das ist jetzt noch was sehr Persönliches. Nach 10 Jahren im Orchester stellt man sich die Frage, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Und da habe ich während Corona sehr viel zu Klavierüben wieder begonnen, nachdem ich zuvor die Klavierprüfungen abgelegt hatte, die man als Geiger im Studium halt auch machen muss. Aber dann pflege ich heute zu sagen, naja, ich habe 30 Jahre Geige üben müssen sozusagen. Und wenn wir heute Dienst haben, bleibt man ja ständig in der Übung. Und mit den Schülern übt man dann so die eine oder andere Tonleiter und Etüde auch mit. Aber wo ich wirklich noch eine ganze Welt von mir vor mir sehe, die es zu lernen und zu erforschen gilt, dann ist es am Klavier. Und so versuche ich wirklich jede freie Minute tatsächlich Klavier zu üben, wann ich nicht Geige spielen muss.
Patrick, vielen herzlichen Dank für dieses persönliche Gespräch. Alles Gute für dich und ganz viel Erfolg, persönlich wie beruflich.
Danke vielmals für deine Zeit und für diesen netten Austausch und die Einladung.
Sehr gerne. Ja, und die nächste Folge von Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker erscheint wie gewohnt am 2. Freitag des kommenden Monats. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Landestheater Niederbayern. Digital.